Warum bauen Vögel Nester? Wie bitte? Dass sie die Eier dahin legen können. Genau das. Sie brauchen keine Häuser eigentlich. Wenn du sie beobachtest, sie können auf einem Telefondraht sich niederlassen und sind vollkommen zufrieden. Sie können sich irgendwo bergen unter einem Dach, da können sie sich aufhalten. Sie sind nicht angewiesen auf Nester. Aber ihre Eier und ihre Jungen, die sind angewiesen auf Nester, damit diese in Geborgenheit sich entwickeln können und damit es wieder Vögel gibt. Der Apostel Paulus ging von Ort zu Ort. In Philippa Kapitel 2 berichtet er davon. Er bittet die Philipper, dass sie treu dem Evangelium bleiben, damit er nicht umsonst gelaufen haben mag. Er wollte nicht umsonst nach Philippi gekommen sein. Er empfand sich wie ein Postbote oder wie ein Eilbote, der von Ort zu Ort eilte, lief, um das Evangelium zu sagen, aber dann zog er wieder weiter. Er baute keine Häuser. Es ging immer wieder weiter. Und er erwartete von seinen geistlichen Kindern, dass sie das ebenfalls täten. Dass auch sie sich nicht zu fest niederlassen würden in dieser Welt, sondern immer weiterziehen würden, um das Evangelium zu sagen. Dazu sind wir in dieser Welt. Gott hat uns in diese Welt gestellt, Evangelium Johannes, Kapitel 15, Vers 16. Das Wort bedeutet Pflanzen. Eine Pflanze steht still. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen einer Pflanze und einem Tier. Tiere können sich selbst bewegen. Einige Pflanzen scheinen sich bewegen zu können, aber im Allgemeinen unterscheidet man die zwei Bereiche der Natur so. Pflanzen werden gestellt, gesetzt, gesät zunächst, aber sie wachsen empor an derselben Stelle. Aber Jesus sagt von den Jüngern, ich habe euch gepflanzt, gesetzt, damit ihr hingeht. Der Ort, an dem wir gesetzt sind, ist nicht ein besonderer, ein geografischer. Das, was wir sein sollen, können wir irgendwo sein. Wir sind nicht angewiesen auf einen besonderen Ort. Wir sind in diese Welt gestellt. Jesus hätte uns gleich zu sich nehmen können in den Himmel. Aber das hat er nicht getan, weil er eine Aufgabe für einen jeden von uns hier hat. In diese Welt hat Jesus seine Jünger gestellt, gepflanzt, damit sie aber bewegliche Pflanzen seien, damit sie immer weitergehen und die Botschaft weitertragen. Und wenn wir mit der Zeit unbeweglich werden, dann kann Gott das tun, was Vögel manchmal mit ihren Kleinen tun. Am Anfang, sie legen ihre Eier in die Nester, sie werden gebrütet, kleine Küken entstehen. Diese werden mit großer Liebe und Fürsorge gepflegt. In den Mund wird die Nahrung gegeben, aber sie wachsen heran. Und mit der Zeit haben die Vögel die Eigenart, es ungemütlich zu machen für die Kleinen. Vielleicht tun sie einige Dornen in die Nester oder vielleicht bringen sie sie an den Rand des Nestes, wie der Adler, und dann einen Schubs und schon sind sie in der Luft. Und fast mit Gewalt müssen sie Flügge werden, müssen ihre Flügeln ausprobieren. Manchmal muss Gott es uns ungemütlich machen an dem Ort, wohin wir gekommen sind, um ihm dort zu dienen. Denn überall, wo wir hinkommen, ist es nicht, damit wir ein Nest haben, sondern damit wir das Evangelium weitersagen und die, denen wir es sagen, in Geborgenheit sich entwickeln können, wachsen können in Christus. Und dann haben wir weiterzugehen. Wir müssen nicht jedes Mal umziehen, aber das Evangelium will laufen, will weitergetragen werden. Und wenn wir das nicht machen, kann der Herr es in unserem Leben unbequem machen, bis wir flügge werden, bis wir lernen, weiterzuziehen, das Evangelium weiterzutragen. Nun, es war nicht gerade dieser Text, etwa Vers 16 in Philipper 2, mit dem ich mich befassen wollte, sondern einige Verse früher. Aber die haben mit diesem Gedanken zu tun. Paulus ist ein Bote Gottes. Und es ist sein Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Überall liest man das im Neuen Testament, wo Paulus die Feder hingestellt hat. Oder sein Gehilfe, der für ihn geschrieben hat. Wir lesen es immer wieder in den Schriften von Paulus. Es ist sein Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Und das kommt zum Ausdruck in den Versen 12 und 13. Die will ich für uns lesen, nach einer etwas anderen Übersetzung. Und dann wollen wir darüber nachdenken. Ich hoffe, dass ich es einfach genug sagen kann, dass jeder mitkommen kann. Allerdings muss ich gestehen, ich habe die Art, manchmal etwas komplizierter zu sagen. Aber es gibt ja immer wieder Leute unter uns, die es auch so lieber haben, so lieber hören wollen, vielleicht sogar so besser verstehen können. Auf jeden Fall, wir lesen Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Daher, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, das ist sein Anliegen, dass seine Kinder im Glauben ihm gehorchen, nicht weil sie ihm untertan sein sollen als Mensch, sondern weil Gott ihm mit dem Wort Gottes betraut hat. Und sie sind auf Paulus angewiesen für dieses Wort Gottes. Deshalb sucht er ihren Gehorsam, weil damit ein Gehorsam gegen Christus gegeben ist. Als solche, die es nicht allein in meiner Anwesenheit tun, sondern nun vielmehr in meiner Abwesenheit, bringt zu Wege mit Furcht und Zittern, dass ihr selbst gerettet werdet. Denn es ist Gott, der in euch wirkt für das, was wohlgefällig ist. Er wirkt das Wollen und auch das Wirken oder das Vollbringen, wie Luther übersetzt. Der Apostel Paulus will, dass die Philipper gerettet werden. Sind sie denn nicht schon gerettet? Lebten sie immer noch in der Welt, in der Sünde, sodass sie gerufen werden mussten? Mussten sie sich jeden Tag bekehren, wie man manchmal hört in einigen Kreisen, die das Evangelium nicht so richtig erfasst haben? Nein, es ist so im Neuen Testament. Wir können das in drei Zeitformen sagen. Bekanntlich gibt es die Vergangenheitsform, in der man sich ausdrücken kann. Ich wohnte einmal dort und dort. Ich bin umgezogen. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind. Aber dann kann ich etwas in der Gegenwartsform sagen. Etwas, das jetzt geschieht. Ich wohne jetzt hier in Herford, beziehungsweise in dieser Gegend. Ich wohne jetzt. Und wenn wir vorhaben, umzuziehen, aber wir sind noch nicht umgezogen, vielleicht will jemand nach Kanada umziehen, das gibt es heute, dann kann man sagen, ich werde dort und dort wohnen. Das ist die Zukunftsform. Und in Bezug auf unsere Rettung, dürfen wir das nach dem Vorbild neutestamentlicher Aussagen ebenfalls so ausdrücken. Es gibt eine Rettung, die haben wir bereits erlebt. Ich zum Beispiel kann sagen, ich wurde gerettet am 18. März 1935. An dem Tag beugte ich meine Knie vor dem Herrn, bat um die Vergebung meiner Sünden, und das war der Tag meiner Rettung, meiner Wiedergeburt. Das ist mein Bekehrungstag, an dem ich wiedergeboren wurde. Ich wurde gerettet von der Hölle an jenem Tag. Die Sünden wurden mir in meinem Leben gestrichen, die Jesus schon längst getragen hatte. Aber das wurde mir jetzt an diesem Tag gut geschrieben. Was da alles geschah in diesem Moment, wusste ich damals nicht. Eine Menge davon habe ich erst später aus der Bibel erfahren. Aber es geschah dennoch, obwohl mir das nicht bewusst war, denn ich habe nichts Besonderes verspürt. Ich habe kein Licht gesehen, keine besonderen anderen Gefühle bekommen. Und das machte mich etwas unsicher. Und an dem Abend habe ich es meinen Eltern erzählt. Und da habe ich ihnen die Frage gestellt, bin ich jetzt bekehrt? Sie waren sehr weise und sagten nicht gleich ja, sondern wiesen mich auf das Wort Gottes hin. Und dort holte ich mir Heilsgewissheit. Und dann konnten sie auch mir das glauben und freuten sich natürlich darüber. Ich kann also sagen, ich wurde gerettet. Und Kraft dessen kann ich sagen, ich bin gerettet. Ich bin ein Geretteter aus Gnade. Aber jetzt gibt es eine Rettung, die erleben wir Tag für Tag. Und da können wir sagen, und so spricht auch die Heilige Schrift, wir werden gerettet. Wovon? Von der Hölle? Von der sind wir gerettet. Das darf unsere Heilsgewissheit sein. Vor der brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn das hat Jesus alles vollbracht am Kreuz. Aber sein Kreuz war nicht nur deswegen, sondern sein Kreuz und seine Auferstehung dienten dem Zweck, dass in mein Leben hinein eine Kraft käme, in der ich im Kampf gegen Welt, Sünde und Teufel obsiegen durfte. Nicht ich bin der Sieger, aber Christus hat Wohnung aufgenommen in uns, sein Heiliger Geist, ja, der Vater selbst, denn alle drei in der Dreieinigkeit haben Wohnung aufgenommen bei uns. Und sie sind mein Leben, meine Kraft, alles, was ich brauche. Und in dieser Kraft werde ich beschützt. So drückt sich Petrus aus, das ist eine Rettungsform. Ich werde bewahrt. Das griechische Wort für Rettung bedeutet auch Bewahrung. Und Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 5, wir werden bewahrt für eine zukünftige Rettung. Ich werde also in dieser gefährlichen Welt, wo Welt, Teufel und Sünde mich umgeben, ja, zum Teil mich bewohnen, die Sünde, ich werde gerettet für eine künftige Rettung. Was ist das denn für eine Rettung? Im Grunde ist es eine große Rettung, aber sie geschieht an drei verschiedenen Stellen. Zuerst an einem Punkt, dem Tag meiner Bekehrung, dann in einer Linie in der Geschichte meines Glaubenslebens hier auf dieser Erde und dann am Tag der Vollendung, wann ich frei werde von dieser Sünde? Wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde, ruft Paulus. Er findet es eine Last, er muss kämpfen, er kommt nicht zur Ruhe. Er darf obsiegen, aber es ist immerhin etwas Schweres, das wir zu tun haben. Eines Tages kommen wir zur Ruhe, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir ihm begegnen. Dann streifen wir dieses und gehen ein in die Herrlichkeit, in die ewige Ruhe. Und das ist das ewige Leben, auf das wir hoffen, sagt die Heilige Schrift. Wir haben es in Knospenform bereits heute. Wir haben das Evangelium, das ewige Leben. Aber wir werden es in voller Blüte erleben eines Tages. Das ist die künftige Rettung. So kann ich also sagen, ich werde gerettet werden. Ich wurde gerettet, ich werde gerettet und ich werde gerettet werden eines Tages. Ich werde zum Schauen gelangen. Heute glaube ich, hoffe ich, aber dort werde ich schauen, erleben, ewiglich in Ruhe leben bei dem Herrn. Nicht, dass es nicht Tätigkeit gibt, aber von der Unruhe, die durch Teufel und Sünde hier in der Welt herrschen, von der sind wir befreit. Dazu ist der Himmel da, um uns eine ewige Heimat zu geben. Nun ist es der Wunsch des Apostels Paulus, dass die Christen in Philippi nicht nur sagen können, wir wurden gerettet, zum Beispiel als Paulus nach Philippi kam. Die Lydia bekehrte sich und solche in ihrem Hause, vielleicht ihre Kinder, vielleicht war sie eine Witwe, vielleicht war ihr Mann ein Heide, der sie verlassen hatte. Aber auf jeden Fall waren andere in ihrem Haus, Sklaven möglicherweise oder Angestellte. Es heißt, auch die kamen zum Glauben. Mit der Zeit kamen andere zum Glauben. Und diese konnten sagen, ich wurde gerettet. Und sie können sagen, mit der Botschaft von Paulus, wir werden gerettet durch das Wort, das Paulus uns gebracht hat, andere Apostel, ja, die alttestamentlichen Propheten, sie dienen zu unserer Bewahrung, zu unserem Durchtragen, sie begleiten uns, diese Worte, bis in die zukünftige Rettung. Und das ist die Rettung, wovon er hier spricht. Er ruft sie auf ihn, auf sein Wort, auf das Wort Gottes, das er ihnen gibt, zu hören und mit sämtlichen Energien, mit allen Augen, die sie haben mögen, auf Gott gerichtet, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Wesen ausgerichtet auf Jesus, ihren Herrn und Heiland, damit sie eines Tages die künftige Rettung erleben. Daher, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, als solche, die es nicht allein in meiner Anwesenheit tun, sondern nun vielmehr in meiner Abwesenheit, bringt zu Wege mit Furcht und Zittern, dass ihr selbst gerettet werdet. In diesem Vers sind Einzelheiten, die wir wohltun zu beachten. Das erste Wort heißt daher. Damit wird ein Bezug hergestellt zu dem, was bereits gesagt worden ist. Und der Seelsorger, dessen Aufgabe es ist, das Wort Gottes weiterzugeben, versucht, dieses Wort zu verstehen. Es ist ein einfaches deutsches Wort. Aber der Bezug ist nicht so einfach. Und er fragt sich, welches Gebiet ist es, auf das sich Paulus für diese Aussage in Vers 12 bezieht? Aufgrund wovon? Er sagt ja daher. Wegen dessen, was ich gesagt habe, sage ich dieses jetzt. Und wenn ich dieses verstehen will, dann sollte ich eigentlich mich fragen und versuchen herauszufinden, was geht diesem voran? Was ist hier die Verbindung, sodass ich das größere Bild bekomme? Und das ist nicht so einfach. In einem gewissen Sinne kann man zurückgehen auf den auf die Verse zuvor. In einem gewissen Sinne kann man noch weiter zurückgehen. Es gibt eine Formulierung in diesem Vers, die erinnert an Vers 27 in Kapitel 1. Dort heißt es, eines lege ich euch nahe. Lebt wie Himmelsbürger in einer Weise, die der guten Botschaft Christi würdig ist, die ihr entspricht. Und jetzt kommt es. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und so weiter. Der Apostel Paulus wünscht sich, dass die Philipper nicht nur auf ihn schauen, weil er das Vorrecht hatte, ihnen das Wort Gottes zu bringen, sondern dass sie lernen, über ihn hinaus zu schauen, auf den Christus, den er ihnen bringt in Botschaft. Dass sie lernen, Tag für Tag auf ihn zu schauen, ihm zu folgen, für ihn zu leben und zu ihm hin zu leben. Das sollen sie lernen. Und das macht er nun deutlich in den weiteren Versen, wie das aussieht, in verschiedener Form. Er sagt ihnen, wir leben in einer gefährlichen Welt. Wir sind Bürger, eventuell in zwei Staaten. Er gebraucht das Wort für Bürgertum in einem Staat. Und nun sollen sie entsprechend leben. Und wir fragen uns, welcher Staat ist das? Nun, der eine sagt vielleicht, das ist der irdische Staat. In Kapitel 3 erinnert er sie daran, dass wir in einem himmlischen Staat wohnen. Wir sind Himmelsbürger, Bürger des Himmelreiches bereits. Aber wir befinden uns, was jenes Land betrifft, in einer Ferne. Und so sind wir also unterwegs. Wir sind Pilgrime. Und der Staat, in dem wir uns befinden, als Durchziehende, ist nicht gerade immer freundlich gesonnen auf den Staat, im Blick auf den Staat, wohin wir ziehen, aus dem unser Leben kommt, dem Himmlischen. Die zwei Staaten sind füreinander fremd. Ja, die Welt, sagt die Schrift, ist Feind des Himmels. Hier herrscht die Dunkelheit. Dort herrscht das Licht. Hier ist Satan Gott dieser Welt oder Fürst dieser Welt oder Gouverneur. Dort ist Jesus Christus der König. Nicht alle Menschen auf dieser Welt sind im Evangelium feindlich gesonnen. Es gibt immer wieder solche, die sind angetan und die freuen sich über diese Botschaft. Und viele davon kommen auch zum lebendigen Glauben. Es braucht für viele manchmal einen Weg, bis sie zur Tür gelangen, durch die sie zur Rettung gehen dürfen. Einige kommen ganz plötzlich zur Tür, aber einige brauchen einen langen Weg, bis sie dahin kommen. Und es sind andere, die haben gelernt, wie gut es ist, unter dem Schall des Evangeliums zu leben. Sie selbst treffen nie diese Entscheidung. Die Schrift spricht von Vögeln, die unter den Blättern, Ästen des Baumes des Königreiches Gottes sich niederlassen dürfen. Das Evangelium bringt immer etwas Gutes, wohin es hingetragen wird. Und als es nach Deutschland kam oder zum deutschen Volk oder besser noch zu den deutschsprachigen Völkern, hat es großen Segen gebracht. Und dieser Segen hat uns allen Gutes gebracht. Die Christen in Frankreich wurden verfolgt und kamen nach Deutschland zum großen Teil, Hugenotten, und sind in Deutschland zum Segen gewesen und haben den Segen eines Landes, das vom Evangelium sehr stark getränkt war, das haben sie genossen. Also das Evangelium ist gleich wie ein Baum, unter dessen Ästen viele Menschen, obwohl sie selbst nicht Christen sind, sie dürfen das genießen. aber sie werden nie Christen. Also, das Evangelium ist etwas Gutes, aber als solches ist diese Welt dem Evangelium fremd oder sogar feindlich gesonnen. Nun sagt Paulus, macht euch hier nicht zu Hause, richtet das Auge auf die zukünftige Welt, ihr seid dorthin unterwegs und lebt jenem Land, den Sitten, dem Wort, der Botschaft jener Welt entsprechend. Denkt an den, der aus jener Welt kam, in diese Welt hinein, um das Licht hier hineinzutragen, die Schuld dieser Welt auf sich zu nehmen und dann wieder dorthin zurückging, der hinter den Kulissen gleichsam unser König und Herr und Heiland ist. Auf ihn sollen sie schauen, für ihn sollen sie leben. Ja, er nimmt sich sogar Zeit, den Weg dieses Herrn Jesus zu beschreiben und zeigt ihnen, so soll euer Leben hier in dieser Welt aussehen. Untereinander, aber auch in der Begegnung mit Weltmenschen, die noch nicht Christen sind. In den Versen 5 bis 11 zeigt er den Weg unseres Herrn Jesus, der seine Herrlichkeit verließ, Menschengestalt auf sich nahm, das Leben eines Menschen auf sich nahm, ja, sich erniedrigte und bis in den Tod diesen Weg schritt, ja, bis zur Schande eines Todes am Kreuz. Aber dann hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, vor dem sich einmal jedes Knie wird beugen müssen. Sie werden nicht gerettet werden. Aber eines Tages wird es kein Knie geben, das sich nicht beugt und sagt, du bist der Herr. Und oh, so viele werden dennoch in die Hölle gehen müssen. Aber nicht bevor sie zugegeben haben, dass er der Herr ist. Wenn du ein solcher bist, der es noch nicht getan hat, dann gibt Gott dir heute Muße und Zeit, das bei Zeiten anzuerkennen. Der Unterschied zwischen diesen zwei Zeitpunkten, wo man das sagt, ist der, wenn du heute sagst, Jesus Christus ist Heiland und Herr, dass dir das gut gesprochen wird. Und heute erfährst du ihn dann als Retter. Verpasst du diese Gelegenheit. Und es kommt dieser Herr in die Welt hinein. Und du musst dann vor ihm stehen und ihm Rechenschaft geben. Dann wird es zu spät sein, um gerettet zu werden. Aber du wirst immer noch sagen müssen, der Christus, den ich dort in meinem Leben verwarf, der ist der Herr. Das sagt Paulus hier, als Prophet Gottes. Und jetzt sagt er in Vers 12, daher. Er schaut, blickt über die Worte, die er gesprochen hat, zurück. Das ist wie ein Panorama. Das ist das Evangelium. Daher, Geliebte, bitte ich euch, lebt in einer Weise oder sorgt dafür mit allen Energien, dass ihr auch an jenem Tage dort als Bewahrte ankommt. Er spricht sie an als Geliebte. Das ist kein leeres Wort. Das sagt er von ganzem Herzen. Das heuchelt er nicht. Das ist keine psychologische Methode, sondern das ist ganz echt. Sie sind seine Geliebten. Es ist ja so, auch in der Schule, wissen Kinder oder Heranwachsende, dass sie von Eltern oder Lehrern geliebt werden, geschätzt werden, geachtet werden. Da nehmen sie viel leichter das zu Lernende auf. Zum Lernen gehört die Liebe zum Stoff und zum Lehrer. Wer diese Liebe hat, dem wird das Fach viel leichter. Wo diese Liebe nicht ist, kann man schuften und trachten und pauken. Man kann eine gute Note bekommen, aber es war schwer. Und es gibt viele Schüler, die das leisten. Sie finden das Fach schwer, ihr Denken ist nicht dem gemäß, aber sie können es hinter sich bringen. Paulus will nicht so den Gehorsam der Philipper. Sie sollen nichts im Fleisch ereifern. Nein, er liebt sie, und auf dieser Basis, auf dieser Brücke der Liebe, will er ein Wort übergeben oder überliefern, tragen in ihre Herzen, dass sie aufnehmen können und dass sie anspornen wird. Als Geliebte sollen sie schneller gehorchen, gehorsam sein. Wie gesagt, das Wort, das Paulus ihnen zu sagen hat, ist Gottes Wort. Eigenes Wort hat er ihnen nicht zu geben. Er lebt nicht dafür, dass er eigene Worte zur Geltung kommen lassen will. Er lebt ganz für das Evangelium. Also, daher, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorchtet, so sei es auch jetzt. Ihr wart in meiner Anwesenheit gehorsam, als ich euch das Evangelium, die gute Botschaft von Christus, brachte. In meiner Abwesenheit ist es auch so gewesen. Lasst es weiter so sein. Ich bin jetzt abwesend. Ich bin in Rom. Ich kann nicht planen. Ich bin im Gefängnis. Ein anderer bestimmt jetzt, wo ich mich aufhalte. Also, bitte, in meiner Abwesenheit, schenkt euren Gehorsam dem Wort, das ich euch gegeben habe und das ich jetzt euch gebe. Denn der ganze Philipperbrief ist zusätzliches Wort Gottes. Als solche, die es nicht allein in meiner Anwesenheit tun, sondern nun viel mehr in meiner Abwesenheit, bringt zu Wege mit Furcht und Zittern, dass ihr selbst gerettet werdet. Man kann auch übersetzen, bringt zu Wege eure Rettung. Aber im Deutschen will man lieber Tätigkeitswörter verwenden. Das will man lieber mit Bewegung aussprechen, als mit stillstehenden Hauptwörtern oder Dingwörtern. Und das kommt dann besser bei uns an, weil wir gewohnt sind, so zu denken. Und das ist auch der Sinn. Paulus wünscht, dass sie eines Tages gerettet werden, dass sie die Rettung, die noch aussteht, die ewige Rettung, eines Tages erlangen. Er selbst sagt in Kapitel 3, das ist mein Ziel auf dich, auf das ich hinlaufe, damit ich Christus gewinne, nicht meine eigene Gerechtigkeit eines Tages habe, sondern die Gerechtigkeit, die ich dann habe, soll sich herausstellen als die, die in Christus ist und nicht aus dem Gesetz, aus meiner eigenen Leistung, weil ich dem eventuell nachgekommen wäre. Mit Furcht und Zittern, das kennen wir nicht mehr, nein. Soll ein Christ sich fürchten? Manch einer kommt dann natürlich mit dem ersten Brief des Johannes. Furcht liegt nicht in der Liebe, die Angst, das stimmt. Aber es gibt Wörter in der Heiligen Schrift, die haben mehr als einen Verwendungsbereich. Das heißt, sie haben mehr auszusagen als nur eine Sache. Sie sind reich an Inhalt. Das ist oft so in der Bibel, nicht nur mit einzelnen Wörtern, sondern mit ganzen Sätzen. Wenn du deine Bibel liest, dann gibt es da Sätze, die kannst du ohne weiteres verstehen. Das sind alltägliche Sätze. Ein Sämann ging hinaus zu säen. Ganz einfach. Eine kleine Geschichte. Es gibt viele solche Sätze im Alten Testament, im Neuen Testament. Solche Texte lesen sich leichter. Die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel. In diesen Versen oder Sätzen liegen nicht sehr viele Wahrheiten, sondern die Wahrheiten, die sie halten, liegen ganz auf der Oberfläche. Sie sind sehr schnell zu erfassen und dann können wir weiterlesen. Aber dann mit einmal kommen wir in tieferen Boden und die Füße tendieren weiter zu sinken. Und jetzt wird es etwas schwer voranzukommen, weil wir nicht wissen, was alles in diesem Boden ist. Was sitzt da alles in diesen Sätzen? Es gibt Sätze, die sind ganz kurz, aber sie sind vollgepackt mit ewiger Wahrheit. Und da muss man stehen bleiben und sich Zeit nehmen, zu graben, zu forschen, um zu verstehen, um alles nun herauszubekommen, oder vielleicht nicht alles, aber doch eine ganze Menge von dem, das dort geborgen ist an Schatzgut. Und es gibt einzelne Wörter, die sind vollgepackt von Wahrheit. Wenn man die übersetzen will, dann braucht es ganze Sätze, um das auszusagen. Nehmen wir als Beispiel das eine Wort Amen. Oder nach dem Griechischen, ähnlich lautet es im Russischen, Amen. Das ist nicht ein griechisches Wort. Aber die Schreiber des Neuen Testamentes, die in Griechisch geschrieben haben, die haben es einfach übernommen. Sie haben nicht ein griechisches Wort dafür gebraucht, um es zu übersetzen. Es war zu schön. Es war gut genug, so wie es war, und sie haben es übernommen. Und interessanterweise haben auch andere Übersetzer, die das Griechische übersetzt haben, gerade dieses Wort, so wie es da lag, einfach übernommen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Übersetzung gibt auf dieser Welt, welche Sprache es auch sein mag, die dieses Wort Amen oder Amen nicht kennt. Was bedeutet es? Allzu oft wird es missbraucht. Als würde man sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist die Versammlung aus. Da sagt der, der hier verantwortlich ist, Amen. Und dann weiß man, jetzt dürfen wir nach Hause gehen. Das ist ein schlechter Dienst für dieses so wichtige Wort. Das Wort bedeutet etwas anderes. Es ist nicht nur ein Punkt eines Satzes zu einem Satz. Ein Beispiel für die Verwendung dieses Wortes haben wir am Ende des Römerbriefs. Und leider haben nicht alle Übersetzer erkannt, welche Rolle dieses Wort dort spielt. Die meisten Übersetzer machen aus den Worten, die diesem Wort vorangehen, diesem Amen dort, einen selbstständigen Satz, einen Erzählsatz gleichsam. Und dann schließen sie das Wort Amen an, wie es in anderen Briefen oder Aussagen vorkommt. Aber so hat Paulus nicht geschrieben. Paulus hat also offenbar ganz bewusst einen unvollständigen Satz gebaut, der erst vollständig wird mit diesem einen Wort Amen. Ich kann das lesen. Es ist ja nicht meine Absicht, einen Text zu Ende zu besprechen, sondern damit ihr mit Brot, geistlichem Brot nach Hause geht. Also, Römerbrief, Kapitel Ende. Einige, glaube ich, haben es schon aufgeschlagen. Der Satz beginnt mit Vers 25. Also drei Verse lang. Dem, der euch festmachen kann, dem sei etwas. Ja? Das ist wohl da, was wir erwarten. Den, der euch festmachen kann, gemäß meiner guten Botschaft und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Enthüllung oder Offenbarung des Geheimnisses, das lange Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war, inzwischen durch, müssen wir Atem nehmen, ja? Der Satz ist noch gar nicht zu Ende. Diese Schreiber der Heiligen Schrift hatten einen langen Atem. Auch Petrus. Für uns ganze Absätze in einem Satz. Wir denken, wir sind modern gebildet, ja? Vergessen wir nicht, dass eine ganze Menge von ersten Lesern des Neuen Testamentes Sklaven waren. Die kamen mit. Ja. Wir sind oft verbildet. Wir müssen uns Zeit nehmen, mitzukommen, wenn so etwas geschrieben wird. Das lange Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war, nun aber geoffenbart worden ist, auch durch prophetische Schriften, gemäß ausdrücklichem Befehl des ewigen Gottes und allen, die von den Völkern sind, zum Gehorsam des Glaubens zur Kenntnis gegeben ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit in alle Ewigkeit gebührt. Was? Amen. Ihm sei Amen. Nicht den Text verändern, nicht Gottes Wort verbessern wollen, stehen lassen, so wie es ist. Wir sagen zu Gott, Amen. So ist es. Das ist ein Wort, das, so wie es da steht, der geeignetste Schluss bildet zum ganzen Römerbrief. Der Römerbrief ist der Höhepunkt an Heilslehre im ganzen Neuen Testament. Und am Schluss dieser Entfaltung, dieser Heilslehre, die wir in Christus haben, sagt Paulus, Amen, Amen. So ist es, das ist der eine Satz. Aber Amen bedeutet noch mehr. So sei es in Zukunft. Es ist ein Wort, das zurückblickt, in die Gegenwart hineinleuchtet und in die Zukunft. So ist es, so bleibe es bis in alle Ewigkeit. Ein Wort, das voll gepackt ist mit Wahrheit. Und so gibt es auch andere Worte. Und man muss sich Zeit nehmen dafür. Kommen wir zurück. Philipper Kapitel 2, Vers 12. Mit Furcht und Zittern bringt zu Wege eure Rettung. Übrigens, Paulus sagt nicht, dass sie sich retten sollen. Das ist nicht die Lehre dieses Verses. Paulus sagt nicht, rettet euch selbst. Das können wir nicht. Das wissen wir. Nur Jesus kann uns retten. Und Paulus ruft auch gar nicht auf, dass wir so leben sollen, dass wir eines Tages in den Himmel kommen. Sein Verlangen ist, dass wir gerettet werden. Es ist das Verlangen von Jesus, dass wir gerettet werden. Und deshalb kam er in die Welt. Das hat Paulus deutlich gemacht im ersten Teil von Kapitel 2. Aber auch wir sollen gerettet werden wollen. Gott hat Adam und Eva so geschaffen, in seinem Bilde, als seine Gegenüber, dass sie ansprechbar waren in Liebe und dass sie als Gegenüber Gott Antwort geben konnten. Das war ein Liebesverhältnis. Gott ist ein Gott, der so gebaut ist, wenn ich das Wort einmal so sage, er ist nicht gebaut, aber er ist so in seinem Wesen, dass er vollkommen liebesfähig ist. Er ist ein Gott, der in allen Fasern gleichsam seines Wesens, fähig zu lieben. Weil er so ist, wie er ist, liebt er. Gott ist Liebe. Nun sind wir geschaffen in seinem Bilde. Und wir sind so, wir sind gebildet. Wir sind gebaut. Wir sind geschaffen worden, erschaffen worden. Mit einer Fähigkeit zu lieben und diese, wie Gott, sie zum Ausdruck zu bringen. Der Mensch wurde geschaffen für die Gemeinschaft, die Liebesgemeinschaft mit Gott. Liebe wird auf die Probe gestellt, damit sie echt bleibt, damit sie wächst, damit sie zunimmt. Das dürfte ein Sinn sein für diesen Baum, von dem sie nicht essen sollten. Leider sind sie gefallen. Sie haben versagt an dieser Stelle. Aber Gott ruft den Menschen. Er hat sie nicht mit Gewalt zurückgebracht von ihrem Versteck. Schon von weitem her rief er sie. Wo bist du? Er wusste es. Aber er bringt es ihnen zum Bewusstsein, wo sie sind, nicht bei ihm. Gerade diese Frage macht offenbar, sie sind nicht in der Gegenwart Gottes. Sie versuchten, ihm zu entfliehen, entkommen. Er ruft sie. Sie sollen von sich aus wiederkommen. Gott ruft bis heute. Adam heißt Mensch. Für den ersten Menschen war das sein Name. Aber Gott ruft genauso heute. Mensch, dein Name ist heute ein anderer. Aber im Grunde heißest du Adam. Mensch, wo bist du? Gott ruft. Gott vergewaltigt keinen. Er ruft, das ist der Ruf der Liebe. Und das bleibt so. Die Bibel sagt, wir werden zu Christus gerufen und dort werden wir gerettet. Und so können wir sagen, ich bin gerettet worden. Aber die Bibel scheint zu lehren, dass er auch weiter ruft. Die Bibel spricht von diesem weiteren Rufen. Wir werden nachgezogen. Das heißt, unser Leben mit Jesus Christus gestaltet sich durch die Initiative, durch den ersten Schritt des Herrn, der uns immer wieder nach sich zieht in seiner Liebe. Komm mit, komm mit. Und jeder von uns ist dazu gerufen, aufgefordert, wieder andere zu rufen zu Jesus und dann auch noch weiter zu rufen, komm mit, komm mit, komm mit. So ist Gemeinde eine rufende Gemeinde, so wie das Haupt der Gemeinde ruft. Aber keiner vergewaltigt. Niemand muss in den Himmel. Niemand muss zu Jesus kommen. Das ist nun so. Und nun ruft Paulus. Er ruft die Philipper. Und er ruft, setzt doch alles Wollen, alles Lieben, alle Kraft, alle Energie, alle Zeit dafür ein, dass ihr dort ankommt. Furcht ist in diesem Fall nicht Angst. Wir haben keine Angst vor Jesus. Furcht ist vollkommener Respekt. Furcht wird geübt, wo man bei vollem Bewusstsein weiß, wer in der Autorität ist, wem die Vollmacht, das heißt das Recht, zu sagen, wie es lang gehen soll, wo es lang gehen soll, wo diese liegt. Die Furcht Gottes weiß um die Souveränität Gottes, um die Autorität Gottes. In diesem Bewusstsein, dass unser Heil vollkommen abhängig ist von Gott, sollen wir Ja sagen zu ihm, mitmachen, uns rufen lassen. Jede Phase unseres Lebens soll Ja sagen zum Herrn Jesus. Wir sollen nicht zurückbleiben, sagt der Hebräerschreiber. Wir sollen nicht zu spät ankommen, nachdem die Tür bereits geschlossen ist. Wir sollen nicht träge oder von Ferne nachlaufen, wie Petrus es einmal tat und dann versagte. Nein, wir sollen in der Nähe von Jesus bleiben, mit Furcht, ja mit einer Furcht, die bis zum Zittern kommt, das heißt im Bewusstsein der Wirklichkeit biblischer Wahrheit. Geschwister, diese Furcht, dieses Zittern will erbeten werden. Ich bete, Herr, lehre mich, die Ewigkeit ernst zu nehmen. Ich merke bei mir, ich bin nicht fähig dazu. Es macht bei mir keinen Eindruck im Fleisch. Es braucht hineingetragene Furcht gleichsam. Aus der Begegnung mit dem Herrn wächst dieser große Respekt, dieses tiefe Wissen. Es gibt eine Ewigkeit. Eines Tages werden wir sterben. Eines Tages werden wir vor Gott stehen. Eines Tages werden wir Rechenschaft geben vor Gott. Das ist kein Traum. Das ist kein Märchen. Es wird einmal so sein. Und wenn uns das bewusst wird, und es gibt Zeiten, wo es dem Heiligen Geist gelingt, eine ganze Versammlung dessen bewusst zu machen. Diese Zeiten nennen wir Erweckung oder Erwachen. Und dann gibt es Zeiten, wo wir eher einnicken, nicht wahr? Wie Jesus das erzählt, auch die 5 klugen Jungfrauen nickten ein. Das gibt es. Aber dann beten wir, Herr, wecke mich, wo ich schlafe. Und gib uns, Herr, dieses heilige, biblische Fürchten und Zittern, sodass wir alles ansetzen, uns rufen zu lassen. Wir verzichten auf eigene Kraft. Wir verzichten auf alles eigene und lassen uns mitnehmen vom Herrn Jesus. Das ist kein Einsetzen von irdischen, weltlichen Methoden. Das ist kein Einsetzen von klugen Mitteln, von fleischlicher Energie. Das ist ein Bewusstsein, dass wir gerne wie ein Jakob mithelfen möchten, damit Gottes Verheißungen zur Geltung, zur Erfüllung kommen. Aber Gott sagt, nein, nicht so. Und dann ringt er mit uns wie mit einem Jakob und bringt uns bei, dass wir nichts vermögen, und dann uns ganz auf ihn verlassen. In der Furcht, wir könnten's verderben mit unserem eigenen Beimischen. Ich hoffe, dass uns etwas besser verständlich geworden ist, was es heißt, oder was das heißt, was Paulus hier sagt. Mit Furcht und Zittern unsere Rettung, das heißt, dazu beizutragen, dass wir eines Tages ankommen, die künftige Errettung erleben. Jetzt haben wir eine Hausaufgabe. Der Satz ist nicht zu Ende. Der geht weiter in Vers 13. Und es wäre doch interessant für mich zu erfahren, was der eine und andere vom Herrn geschenkt bekommt, wenn er ganz langsam Vers 13 liest. Interessanterweise beginnt der Vers mit einem Denn. Begründet diesen Aufruf mit Furcht und Zittern. Warum mit Furcht und Zittern? Warum mit allen Energien sich auf den Herrn verlassen? Warum von ganzem Herzen Ja sagen? Weil der Herr nur zu bereit ist, alles für uns zu tun, wie er es am Kreuz und in der Auferstehung bereits getan hat. Weil es Gott ist, der in euch wirkt, alles wollen und alles wirken, alles vollbringen. Nehmt das mit. Und jetzt wollen wir es ins Gebet nehmen. Und jeder ist frei, sich im Gebet zu äußern. Wir stehen dazu auf.